Hey, ciao.
Ciao,
Toni. So schön hier zu sein. Das sind unsere Plätze. Hallo zusammen, schön seid ihr wieder mit dabei. Ich bin heute im Skatepark in Vaduz und habe die Riesenfreude, mit Johnny Giger, einem Pro-Skater, zusammen zu schwatzen und mich in puncto Nachhaltigkeit auszutauschen. Johnny, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich war so aufgeregt, endlich mit dir im Park zu sitzen und gerne mal zum Anfang. Was bedeutet für dich persönlich Nachhaltigkeit?
Also ich denke, Nachhaltigkeit ist ein verantwortungsbewusster Umgang mit Ressourcen. Also es geht da um die geistige Ressource, es geht da natürlich um die ökologische Ressource, im Sozialen. Und ja, dass man mit dem einfach bewusst umgeht, dass man für kommende Generationen eine Basis schafft, um ein angenehmes Leben führen zu können. Ja.
Du hast erwähnt, geistige Ressource vielleicht dazu. Ich meine, Skateboarden ist ein Einzelsport, du bist viel allein. Wie stärkst du dich da? Also was ist der Ausgleich? Also schaffst du dir einen Ausgleich, damit du geistig auch dann nachher ready bist, für den Skatepark zu gehen? Ich meine, ist ja total physisch, aber auch geistig sehr anspruchsvoll.
Genau. Also jeden Morgen, da stehe ich auf und als erstes mache ich da mal eine 5 Minuten Meditation.
Okay,
einfach, wow. Um so mit der Welt klarzukommen und einen klaren Kopf zu haben, um nachher überhaupt skaten zu können auf diesem Niveau. Mhm. Und auch fähig zu sein, gewisse Tricks über einen Zeitraum von einer Stunde oder 2 Stunden, um die Willenskraft zu haben, um das durchführen zu können, ja.
Willenskraft, also wie viel ist dann physisch beim Skateboarden, wie viel ist echt ein geistiges Vorbereiten, dass ich einen Trick dann stehen kann? Ich meine, du machst Tricks, die kann ich nicht mal aussprechen, geschweige denn vom Nachmachen, aber...
Also es gibt da so ein lustiges Ding, das nennt sich Spiegelneuronen. Mhm. Und das ist, wenn du jemanden siehst, etwas machen, dann kannst du dir schon selbst ein Bild im Kopf erstellen, wie das so funktioniert. Also das ist eine Form der Vorbereitung für mich. Also ich probiere das so gut wie es geht zu visualisieren. Mhm. Und das fällt dann auch eher in den Bereich Meditation, würde ich sagen. Und ja, sonst eben einen klaren Kopf bewahren. Also nach der Meditation gibt es dann auch mal erst eine kalte Dusche. Mhm. Die geht dann so 2 Minuten und dann fühle ich mich bereit für den Tag.
Also es ist eine knallerharte Daily Routine, die du durchziehst. Stehst du dann auch immer zum selben Zeitpunkt auf oder ist das so getimed, dass du da in der Routine bleibst?
Ich stehe nicht immer zum gleichen Zeitpunkt auf. Also ich probiere da ein bisschen mit der Sonne zu gehen. Also wenn die Sonne aufgeht, dann versuche ich so gut wie es geht aufzustehen. Und ich versuche das auch ohne Wecker. Mhm. Also es soll ein friedliches Aufwachen sein. Und ja, aber das ist im Sommer früher, im Winter etwas später, so um die 7, 8.
Ja. Du bist einer der weltbekanntesten Skateboarders und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was sind die Anfänge?
Also ich habe da mal so ein Skateboard bekommen mit 13 Jahren und das war in Gams, also es ist ein kleines Dorf mit so 3000 Einwohnern. Und ich habe das anfänglich mal ein Jahr im Regen stehen lassen. Aha. Also und dann irgendwann dachte ich, das ist eigentlich noch ein cooles Ding, mit dem Skateboard von A nach B zu kommen. Aber es war mir ja damals noch gar nicht so bewusst, dass man mit dem Ding so Tricks ausführen kann und so. Das war auch überhaupt nicht cool. Und dann irgendwann, dank dem Internet, habe ich so rausgefunden, ja, da kann man so Tricks machen und so. Aber im Internet, also damals auf YouTube, waren noch keine Tricktipps. Und dann habe ich mir so ein Freestyle-Book gekauft.
Ah. Ja. Kenne ich gut. Habe ich auch gelesen.
Ah ja? Ja. Okay. Und mit dem habe ich dann so meine Tricks gelernt. Mhm. Habe ich so ein bisschen recherchiert und irgendwann wurden dann auch die Tricks besser.
Ja.
Und ja, ich habe das von Anfang an schon relativ eigenständig gemacht. Und ja, bis heute.
Wow, ist das jetzt wie viele Jahre also, her?
Das ist etwa 20 Jahre.
20 Jahre jetzt, wo du auf dem Skateboard. Und seit wann bist du Pro-Skateboarder? Also du lebst vom Skateboarden, ist das korrekt?
Ja, genau. Ja. Also seit 6 Jahren bin ich Pro-Skater. Mhm. Und auch YouTube-Creator sozusagen. Mhm. Also ich habe da einen YouTube-Kanal mit 700.000 Abonnenten. Mhm. Und
wow.
Zusammen kombiniert, das ist so mein Einkommen, ja.
Okay.
Genau.
Du bist auch Influencer hast auf, und Digital Creator, du hast auf YouTube über 700.000 Follower. Wie stehst du dazu? Ist das Fluch oder Segen zugleich?
Also, es kann ganz klar ein Segen sein, wie zum Beispiel, es ermöglicht mir meinen Job. Mhm. Aber man muss sich auch ganz klar den Konsequenzen und den Auswirkungen von Social Media bewusst sein. Also man muss da man sollte einen verantwortungsvollen Umgang zu den verschiedenen Plattformen entwickeln. Also wir haben da zum Beispiel YouTube und wenn du einfach da irgendein Video schaust über keine Ahnung was und du schaust da 2 Stunden lang, konsumierst, ich denke, das ist nicht wirklich förderlich für den Geist oder das eigene Leben, aber man kann das natürlich auch sehr konstruktiv nutzen, wenn du zum Beispiel ein Koch-Tutorial schaust oder ein Trick-Tutorial für Skateboard. Das ist so ein bisschen das Ding und für mich als Creator, da existiert natürlich ein gewisser Druck und man muss lernen, mit diesem Druck umzugehen. Also da ist zum einen der Druck der Öffentlichkeit. Es wird sehr viel von einem erwartet. Man muss sich ständig den neuen Algorithmen anpassen, den neuen Trends. Man muss sich ständig neu entwickeln. Und dann auf der anderen Seite kommt da der Druck von innen, dass man eben ständig etwas liefern muss. Also. Ständig kreativ sein und neue Wege zu finden, wie man jetzt eine Story effizient oder entertaining verpackt.
Und ist dann, wie gehst du mit dem Druck um persönlich?
Man muss auch eine gewisse Distanz erarbeiten zwischen seiner YouTuber-Persönlichkeit und meiner eigenen Persönlichkeit. Also, das ist nicht dieselbe Person und somit kann man auch mit gewissen Feedbacks einfacher umgehen. Also sei es mit Lob, Cybermodic, Kritik. Da gibt es natürlich sehr destruktive Kritik auch. Konstruktive Kritik ist ja eigentlich gut. Ich musste lernen, das irgendwie abzuschirmen. Also zu viel Lob ist nicht gut. Dann denkt man, man ist wirklich der tollste Mensch auf der Welt. Und die konstruktive Kritik, das hilft, glaube ich, niemandem. Und auch konstruktive Kritik annehmen zu können, das ist auch etwas, das man lernen muss. Und das auch nicht immer schön ist. Ja, am Anfang, aber es macht dann, wie gesagt, im Nachhaltigen wieder Sinn, denke ich.
Du selbst bist ja immer wieder auch in Amerika oder in Japan unterwegs. Was sind da genau die Gründe?
Um interessanten Content zu generieren, sollte man aus meiner Meinung nach die Schweiz ab und zu mal verlassen und mal in die Staaten gehen, mal auf Japan gehen. Ich habe da versucht, in Japan die aufkommende Skateboard-Szene zu dokumentieren. Seit das Ganze olympisch ist, hat das Skateboarden in Japan extrem an Wind gewonnen. Und da gibt es einige an Talente und das war sehr, sehr eindrücklich. Und natürlich auch das Persönliche. Ich bin so ein bisschen Japan Fanatiker, Fan. Mhm.
Okay, cool.
Und ich lerne Japanisch. Ich, oh, wow. Ich versuche das zu lernen seit eineinhalb Jahren. Und ja, ich wollte einfach unbedingt mal diese Kultur kennenlernen. Und das ist schön, wenn man das mit seiner Arbeit in Verbindung bringen kann. Mhm.
Ja. Gutes Stichwort Olympia. Ich meine, Skateboarden wird zum Teil immer noch ein bisschen so belächelt und als Freizeitsport angesehen, ist aber offiziell olympisch. Was hältst du davon?
Ich kann das so ein bisschen verstehen. Es ist schwierig, wenn man als Außenstehender, als Nicht-Skateboarder, würde ich jetzt mal sagen, einen Skateboarder so beiläufig sieht, wie der die ganze Zeit so hinfällt und immer wieder das Gleiche versucht. Und man kann sich dann relativ schnell fragen, wo ist denn der Sinn an der ganzen Sache, oder?
Hinfallen soll auch gelernt sein, kann ich gut.
Genau. Ja, das ist ein Skill, der ist nicht zu unterschätzen. Genau. Und es ist schwierig, die Disziplin dahinter zu sehen. Also beim Skaten ist das so, man hat zum Beispiel einen Kickflip, das ist so ein absoluter Basic-Trick. Mhm. Und den kann ich so seit 18 Jahren. Aber es kann jetzt heute passieren, dass ich den mal nicht stehe.
Ja.
Also es ist extrem schwierig, das Ganze. Es ist unberechenbar.
Löst das auch einen Eigendruck? Also so einen Eigendruck aus? Ein Trick kann ich schon so lange, den sollte ich eigentlich immer können?
Ja, ich glaube, ja, das ist eine gute Beobachtung, ja. Also das passiert relativ häufig, auch hier im Skatepark, dass jemand am Skaten ist und der wird dann so ein bisschen wütend oder emotional für kurze Zeit. So, oh, ich kann das schon seit 10 Jahren.
Und jetzt geht's.
Und jetzt hat es 5-mal am Stück nicht geklappt. Und okay. Was ist heute los? Mhm. Was ist das für ein Tag? Und ja, das ist nicht ganz einfach zu lernen, damit umzugehen.
Gibt es für dich eigentlich einen Unterschied? Wir sind jetzt hier in Vaduz im Skatepark. Ich würde behaupten, das ist ein bisschen so dein Home-Hub. Da bist du, das ist um die Ecke von dir, wo du lebst, wo du wohnst. Ist es ein großer Unterschied, wenn du jetzt woanders skaten gehst? Japan, USA, anderer Park?
Ja. Also jeder Skatepark ist da so ein, nicht nur ein bisschen, so richtig individuell.
Okay.
Und für mich spielt halt auch die Kulisse eine große Rolle. Also hier haben wir die schönen Berge, die schöne Natur und viele meiner Viewers kommen deswegen. So, oh, krass. Wow, krass. Look at these mountains in the background.
Okay.
Und ich glaube, viele feiern das, dass irgendjemand, der so in der Schweiz abgeschnitten von allem, so weit weg von dem Kern vom Skaten, also so weit weg von LA oder von Barcelona, ist auch so ein Ding in Europa. Auf der anderen Seite ist es natürlich, dass immer die Leute, und also die Skater und die Kultur im jeweiligen Skatepark auch eine Rolle spielen. Also darum ist es auch interessant, wenn ich jetzt mal in Japan bin oder in Amerika, das ist dann alles ganz anders. Und das bringt dann den interessanten Content, hoffe ich.
Die Skater sind ja schon so ein bisschen eigene Leute, eigene Kultur. So, wie siehst du das? Was ist für dich so ein Skater?
Ah, das ist schwierig. Ich glaube, ein Skater muss so ein bisschen verrückt sein. Also ich denke, das sind eher Outsiders, Personen, die Schwierigkeit hatten, sich irgendwo einzuordnen. Also man war da so in der Schule, man hatte den Schulsport, den Fußballclub, den Turnverein und jemand, der Mühe hatte, sich an diese Termine zu halten und irgendetwas für sich machen wollte, der fällt da nicht in dieses Raster ein. Also,
um deine Performance zu unterstreichen oder zu bestätigen in deinem Alltag, wie sorgst du für den Ausgleich, dass du die Qualität deines guten Skaten halten kannst?
Das ist wieder etwas, das ich lernen musste. Mit 20, 25, da kannst du einfach skaten gehen, jeden Tag. Und dein Körper ist immer, dein Körper ist meistens in besserer Verfassung und alles. Und ja, jetzt bin ich so langsam 30 und muss da langsam ein bisschen Acht drauf geben. Also ich mache zum Beispiel neben Yoga, das praktiziere ich seit 5 Jahren. Und jetzt habe ich anfangen müssen, Krafttraining zu machen für gewisse Muskelpartien an den Beinen oder Bauchmuskeln, Core Strength.
Yes.
Und da ebenfalls eine gewisse Disziplin aufbauen, um überhaupt in der Lage zu sein, so viel zu performen. Weil ich denke, grundsätzlich geht es darum, so viel zu skaten wie möglich. Mhm. Aber man muss dann auch gut einschätzen können, wann brauche ich jetzt eine Pause? Wann muss ich wieder einen Schritt zurückgehen? Seine eigenen Grenzen kennen und wieder Energie zu schöpfen, auch natürlich im Kreativen ein Video zu erstellen. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich beobachte auch dich so ein bisschen auf Social Media. Ich bekomme da so ein bisschen was mit. Ich sehe all deine Erfolge und ich stelle mir so vor, dass es ziemlich viel Arbeit ist. Und das auch als Familienmensch natürlich mit 2 Kindern und das viele Leute ein bisschen unterschätzen. Also wie gehst denn du damit um, mit diesem?
Ich glaube, ja klar, ich habe sicher auch einen gewissen Eigendruck und sicher auch eine gewisse Verantwortung. Was ich sehr mache, ist, ich lebe eigentlich den Tag in einer ziemlich strikten Routine. Sei es mit Aufstehen, mit Abläufen, die immer gleich sind, die Ernährung sehr wichtig, Sport. Und auch stecke sehr viel Energie in Mental Health und Resilienztraining, damit ich eben mit vielen Tasks tagtäglich umgehen kann und da nicht irgendwie anecke. Aber klar, ich bin auch Mensch und Mensch muss einfach auch mal sagen, okay, es ist jetzt genug, ich brauche einfach Zeit für mich. Und ich glaube, das musste ich lernen über die Jahre, dass ich mir selbst treu bin und mein inneres Ich finde und da in einer Balance bin und einfach alles andere ringsherum, was ich tagtäglich erleben kann und bestreiten darf, das sehe ich halt einfach als Geschenk an und nicht als selbstverständlich. Und ganz ehrlich, ist es runtergebrochen, ist es eigentlich sehr einfach zu erklären. Also mein größter Task ist eigentlich, dass ich selbst gesund bin, damit ich dann für jeden anderen auch da sein kann.
Und genau.
Das ist eigentlich so tagtäglich.
Und so gerade Themen wie Mental Health, also machst du das alles selbst oder hast du da professionelle Hilfe, so ein Mental Health Coach?
Yes. Ich habe über meine Karriere, über meine Zeit immer wieder verschiedene Coaches gehabt. Ist auch ganz wichtig, ich glaube, man muss da verstehen, man ist ja wie in einer Beziehung, man verliebt sich in jemanden und dann vielleicht geht man weiter oder es hält. Und ich glaube, das Gleiche ist mit einem Coach. Also man muss Leute spüren, verstehen und es gibt vielleicht Tasks, die kann man mit der Person aufbrechen und kann die diskutieren. Und dann merkt man aber, hey, nur bis dahin und es geht nicht weiter. Und dann geht man halt zu einem Nächsten. Und ich habe da, okay, hab da verschiedene Leute bei mir, ich sage jetzt mal so im Team, wo ich dann zu gewissen Thematiken dahin gehe und daran arbeite. Und es ist ganz wichtig, also ich meine, die Mental Health und das Resilienztraining funktioniert eigentlich, du brauchst dein Gegenüber, um dich selbst zu spiegeln und zu erkennen. Und dann musst du in dich reinhören. Und dann ist schon klar, machst du eigentlich die Arbeit für dich selbst. Das kann niemand für dich erledigen. Aber ich glaube, die Offenheit, darüber zu reden und die Offenheit, sich selbst ehrlich zu sein, hey, ich möchte in dem Punkt besser werden, ich möchte ruhiger werden, ich möchte ausgeglichener werden, weil Dinge, die dich schon immer gestört haben, dann muss man das einfach machen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dranbleiben und wenn es mit dem nicht klappt, dann sucht man jemand anderen. Mhm. Das war so ein bisschen so mein Key. Ja.
Okay.
Aber auch Skateboarden. Also ich bin leider nicht mehr so viel auf dem Brett, Aber ich habe da auch mit 12, 13 angefangen und mache das jetzt auch schon viele, viele Jahre. Schnell überlegen, meine Mathe ist sehr schlecht, aber das müssten jetzt schon über 23 Jahre.
Länger
und da war so zuerst noch Inline.
Ja.
Bin ich gefahren, war gut und dann kam frisch die Welle Skateboarden rüber durch Tony Hawk dort zumals, Birdhouse und alles, und dann war Skateboarding cool, weil du konntest nicht mehr Inline, dann bin ich geswitcht. Und ich war einfach fasziniert.
Ja.
Einfach fasziniert von Brett. Ich kann tun und lassen, wann ich es möchte, wo ich es möchte. Standort. Ich bin ein klassischer Streetboard-Skater. Wir hatten noch keinen Park bei mir, wo ich aufgewachsen bin, im kleinen Dorf. Wir haben die Schule gerippt.
Wo bist du aufgewachsen?
In Stein, im Fricktal. Stein.
Genau. Okay.
Wirklich ja, small town. Genau. Und da gab es keinen Skatepark. Da gab es aber eine super tolle Schule mit richtig coolen Double-Curbs. Und dann haben wir die natürlich, ich und ein Kollege, ja, ziemlich ramponiert, so dass die Schulleitung gefunden hat, sie muss mal mit den Jungen reden, das geht doch nicht, sie sind Randalierer. Und wir so, nee, wir sind keine Randalierer, wir sind Skateboarder. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, da war ein ganz cooler Lehrer da, der hat dann sich für uns eingesetzt und dann haben wir das diskutiert und die haben das verstanden. Wir haben keinen Ort, wo wir uns austoben können. Dann hat man einen Skatepark gebaut.
Ah ja?
Ja, oh, wow. Dann haben wir einen Skatepark bekommen. Und I loved it. Also ich war Tag und Nacht mit meinem Freund am Skaten, am Schwitzen. Und auch jetzt immer noch so, wenn ich da zurückdenke und jetzt im Skatepark mal bin, ist für mich das Runterfahren. Das ist Abschalten, das ist für mich Equal sein. Egal, wer im Skatepark ist, man begrüßt sich, man respektiert sich. Und ich liebe den Vibe. Du bist immer willkommen und jeder kann machen, was er will. Auch wenn er nur rumrollt. Aber jeder kennt auch die Rules. Ey, wenn einer eine Line fährt, dann gehst du da nicht rein und störst die nicht.
Genau.
Kinder können das natürlich leider noch nicht so beeinflussen. Und ich finde es aber auch schön, dass Kinder auch trotzdem auch irgendwie willkommen sind in meinem Skatepark und dann auch den Bezug dazu bekommen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist das, was mir tagtäglich hilft, dass ich irgendwie für mich einen Ruhepol gefunden habe.
Ja. Ja, das könnte man noch anmerken. Also bei mir war das Skaten eben auch so ein bisschen als Outsider so etwas, das ich gemacht habe, um, ich glaube, so mit der Gesellschaft klarzukommen. Mhm. Also ich denke, das hat mir ermöglicht, zum einen klaren Kopf bewahren in dieser Welt. Und schlussendlich musste ich dann aufpassen, dass es dann nicht nur um Skaten geht. Und dann konnte ich jedoch diese Disziplin vom Skaten auf mein Privatleben umwälzen. Und so gehe ich momentan durchs Leben und ziemlich gut.
Also eigentlich bist du so dann von beiden Seiten inspiriert und gewachsen. Also kann man das so sagen?
Genau,
also,
ja.
Es gibt schon zwei Johnny Giger, aber irgendwo verschmelzen sie auch.
Genau.
Nehme ich mal an, weil eben du machst alles alleine. Du bist eine One-Man-Show. Ist das korrekt?
Genau.
Das heißt, was heißt das? Du machst alles selber. Also ich meine,
in erster Linie ist mal das Skaten. Also ich motiviere mich ja selbst. Yes. Ich tue das. Ich tue das auch gerne. Dann kommt das Editieren. Das Videos erstellen, schneiden. Und das ist dann schon sehr zeitintensiv. Dann muss man jeweils eine Story für das Ganze erstellen. Also es reicht heutzutage nicht einfach aus, einen sehr, sehr schwierigen Trick zu stehen. Also man braucht eine Geschichte dahinter. Also, warum? Warum dieser Aufwand? Warum 1000 Mal umfallen für diesen Trick? Dann ist alles auf Englisch. Da muss man stets ein bisschen schauen, dass man sich da so weiterbildet. Dann die Wartung von meinen Social-Media-Kanälen. Also man hat da Instagram und YouTube. Da bin ich so eher aktiv.
Wie viele Follower beide zusammen ungefähr?
Beide zusammen sind
über eine Million, oder?
1,2 Millionen, ja.
Crazy. Okay.
Ja.
Wow.
Und das Ganze souverän zu managen, das ist ein gewisser Aufwand. Und
absolut.
Das war, dazu kommt das eigene Management, also das eigene Beantworten von E-Mails, Kommunikation wieder, englische E-Mails in einer Business Language quasi kommunizieren. Und das ist so der Kern meiner Arbeit. Aber eben gesagt, nebenbei muss ich schauen, dass ich Mental Coaching mache. Und das mache ich so für mich selbst. Also wenn ich da irgendwo so ein Problem habe, dann versuche ich mir die entsprechende Literatur zu besorgen. Dann gibt es eben die Disziplin, nachher zu stretchen nach dem Skaten, also seine Yoga-Übungen durchzuführen. Und gleichzeitig die Kraftübungen zu machen. Also das ist...
Dass du überhaupt skaten kannst.
Genau. Also ja, das...
Also, dass du deine Kernaufgabe ausüben kannst, was alle sehen, aber ringsherum eben so viel andere Arbeit.
Genau.
Wow.
Ja, es ist...
Was machst du, wenn du mal verletzt bist? Sorry, also... schlimm, worst case, Bein, Band, gerissen, brechen, keine Ahnung. Was machst du dann?
Genau, also meine Freunde, die joken dann immer so ein bisschen. Also ja, dann hast du Experien. Und ich sehe dann nur so, ja, jetzt habe ich mal Zeit, meine Festplatten. Also ich habe um die 60 Terabyte an Skate-Footage über die Jahre angesammelt.
Wow.
Und das alles entsprechend zu verwalten, sinnvoll zu ordnen, das braucht auch sehr viel Zeit. Und ich denke, ich habe Videos gefilmt für etwa ein halbes Jahr oder für ein Jahr. Also wenn ich jetzt ein Jahr verletzt wäre, ich könnte immer noch jede Woche ein Video rausbringen mit irgendeinem anspruchsvollen Trick oder was auch immer. Ja, also es gäbe da einiges zu tun.
Okay, also es ist so. Also deine Versicherung und Rückversicherung ist, du bist immer voraus. Trick. Ganz banale Frage. Was ist dein craziest Trick, was du momentan stehst oder gerade kannst oder machst? Ich meine, da kommt immer was dazu. Eben wie gesagt, ich weiß nicht mal, wie die heißen. Also das ist irgendwie so, das ist einfach nur Craziness pur.
Puh, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Also ich meine, was ist so dein bestes Gericht?
Aha. Das ist eine sehr gute Gegenfrage. Hey, es gibt ein Gericht, okay, das ist mein Klassiker, das ist mein Signature-Gericht, das ist ein Bergsaibling, der ist sanft geräuchert mit getrockneten Tannenzapfen und einem Bergheu und dann abgeschmeckt mit Tannennadeln und dazu eine karamellisierte Sahnesoße, die dann mit Tannenöl abgeschmeckt ist.
Okay.
Das ist total reduziert, das bin ich auf dem Teller, koche ich schon über 8 Jahre genau so. Das wäre jetzt ein Gericht, was ich dir gerade aussagen
kann. Also du hast deine Antwort drauf.
Genau. Aber... Okay. Ich liebe natürlich alles, was ich koche. Aber bei dir gibt es echt Kategorien. Also wir müssen jetzt nicht über einen Kickflip reden, okay? Also du machst Dinge von, da habe ich keine Ahnung, da komme ich nicht mal mit dem Auge nach. Die muss man sogar Slow-Mo sehen, weil sonst siehst du gar nicht, was da passiert.
Ja, danke.
Also.
Danke für das Lob. Ja, aber es ist sehr schwierig zu sagen, was ist jetzt mein schwierigster Trick ist. Also ich kann sagen, ich habe da so ein Video auf YouTube, das war so ein Trick, das hat so eine Woche gedauert. Und dann bin ich so jeden Tag in den Skatepark und bin ich so 200-300 Mal hingefallen.
Wow.
Und am nächsten Tag dasselbe wieder für eine ganze Woche. Und dann hatte ich da so 1400 Versuche und irgendwann hat es dann geklappt und dann, ja. Das, ich weiß nicht, ob dir der Name was sagt, aber das war ein Kickflip Primus Light Rolo. Ich kann den Namen fast selbst nicht. Rolo to Rail Primus Light Frontside Shove It Out. Ja, das ist...
Lost in Translation, sorry.
Sorgt so ein bisschen
für Verwirrung. Und das ist ein Trick. Also es ist ein Trick und du hast mir jetzt gerade einen ganzen Satz erzählt, okay?
Ja, es ist...
Wow. Wow. Okay.
Ja, aber da war ich dann auch schon mental an der Grenze, zum das Ganze einfach hinschmeißen und sagen, nee, das ist es nicht wert.
Das aber ist, Wie fühlt sich das an nach 1400 Mal? Ich stelle mir das vor. Ich mache was 1400 Mal. Ich möchte das stehen. Sorry, also in einer Woche ist eigentlich dann so eine kurze Zeit so viel Energie da reingesteckt. Also wie kommst du damit klar? Ich meine, da musst du mental so resilient sein. Ist ja unglaublich.
Ja, also da braucht man halt, wenn man nach dem Skaten heimgeht, ein geordnetes Haus. Da muss man so ein bisschen Zeit für sich finden. Für mich ist es auch wichtig, dass ich in einer funktionierenden Beziehung bin. Also meine Freundin, die stützt mich auch sehr. Mhm. Das schätze ich natürlich sehr. Und ja, also es ist dann natürlich, was man auch in der Meditation stark lernt, ist seine Emotionen im Griff haben. Und es gibt da Skater, die werden wütend nach 50 Versuchen, rasten vielleicht aus. Ein paar mehr braucht das so 100 bis 200, bis ich da so ein bisschen genervt werde. Mhm. Und da muss ich auch lernen, sobald ich langsam wütend werde, da höre ich auf.
Okay.
Und weil das ist eben, wie gesagt, das ist es nicht wert. Schwierigen Trick zu stehen, das ist cool, aber schlussendlich selbst gesund bleiben.
Okay.
Und ja, natürlich auch das Körperliche. Also wenn da gewisse Muskelpartien nicht mehr mitspielen, dann muss man einfach akzeptieren, die eigenen Grenzen kennen und sagen, hey, ich muss jetzt da schauen, dass ich in meinem Leben klarkomme und diesen Trick, den kann ich dann immer noch irgendwann oder vielleicht irgendwann nicht. Für mich ist das ziemlich einfach, so mit einer Idee von einem schwierigen Trick aufzukommen. Aber ich frage mich da, wie ist es so beim Kochen? Weil ich selbst, wenn ich da so durch ein Kochbuch gehe, dann denke ich so, ja, gibt es da überhaupt noch Möglichkeiten? Also da ist ja schon quasi alles erfunden, aber du kommst da so immer ein bisschen mit was Neuem.
Ja, ich glaube, also Kreativität ist wie ein Bastard. Du kannst schlecht einschätzen. Kreativität kommt und geht. Es ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ich habe da manchmal auch Momente, wo ich merke, da ecke ich an. Also ich probiere ein neues Gericht aus. Mhm. Und da habe ich aber jetzt schnell gelernt, wenn ich dann nicht weiterkomme in der Geschwindigkeit, wie ich möchte, dann kommt es weg in die Schublade, dann kommt was Neues. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, wir haben extrem viel Heritage. Wir haben unser kulinarisches Erbe in einem alten Raum, einem alten Land. Und eigentlich das Gute liegt so nahe, dass wir das total vergessen haben, was vor der Haustür ist. Und deswegen konzentriere ich mich da eigentlich extrem drauf, was haben wir schon immer gehabt und wie können wir das vielleicht neu interpretieren und mit unserem Twist. Und unser Twist ist ganz klar, dass wir Techniken und Kochtechniken aus aller Welt anwenden auf unsere Produkte, weil ich meine, es gibt Kochkulturen wie jetzt die Kaiseki-Küche aus Japan. Ich meine, die war vor der Nouvelle Cuisine, die Franzosen haben die Nouvelle Cuisine gemacht, das wurde die große Küche, aber ich meine, es ist alles Inspiration und ich glaube, da ist wichtig, ich nehme mich selbst da nicht zu ernst. Klar habe ich eine Idee vom Kochen und wir haben eine Vision und da bleiben wir dabei und das macht auch unsere Küche aus. Aber ich muss auch immer offen sein, Neues zu lernen, mit neuen Dingen umzugehen. Ich glaube, das ist die gute Mischung.
Machst du denn da so alles so ein bisschen auf Alleingang oder ist das, also das Kreative, ist das so ein Teamding oder ist es?
Ich glaube, die Grundkreativität kommt schon aus meinem Kopf, aus meinen Ideen, aber ich habe dann wie ein Kernteam, wo ich dann die Kreativität teile. Und es ist dann ganz wichtig, dass ich da den Ball hin und her spiele, weil einseitig kreativ zu sein, ist manchmal meistens dann langweilig und dann ist gut, dass man einen Austausch hat und den brauche ich auch. Mhm. Und da habe ich so ein Kernteam und die involviere ich dann in die Gespräche und gebe dann auch Aufgaben auf. Also probiere mal das aus und dann setzen wir das dann am Ende zusammen. Ist ja auch nicht so, ist immer noch die Grundpassion ist natürlich das Handwerk, das Kochen, aber ich habe viele andere Tasks auch und ist jetzt nicht, dass ich nur die ganze Zeit am Herd stehen kann. Deswegen habe ich da ein super tolles Team und und gibt auch Verantwortungen ab und tauscht mich da sehr mit ihnen aus.
Und als Koch, wie viel fällst dann du hin, wenn du da so ein Produkt kreierst? Ist dann das so, ich weiß, ich kann es mir schlecht vorstellen, aber ja. Wie oft kreierst du etwas, dass du wirklich bist so, ah, na, das.
Ich glaube, das gab es schon lange nicht mehr. Das ist sehr lange her.
Ah, ja?
Okay. Das war dann eher noch so, wo ich zu Hause rumgebrödelt habe für meine Eltern.
Ja.
Nein, ich muss sagen, ich glaube, dass es mal Gerichte gibt, wo dann dem eigenen Anspruch nicht gerecht werden, das klar. Mhm. Das gibt es immer wieder mal und es ist ein natürliches Ding, weil ich eigentlich kontinuierlich an neuen Gerichten dran bin. Also parallel zu unserem Menü, was es gibt, sind wir immer an 4, 5 neuen Gerichten dran, weil bei uns gibt es nicht einen kompletten Menüwechsel, es gibt immer neue Gerichte, die reinkommen und wieder andere, die gehen. Und deswegen kann es da schon sein, dass da immer wieder mal was dabei ist, wo ich dann selbst einfach nicht so zufrieden bin und sage, okay, das ist nicht der Anspruch für das Restaurant.
Genau. Okay, okay.
Johnny, vielen herzlichen Dank für das interessante und tolle Gespräch. War mir eine riesen Freude und Ehre. Euch zu Hause vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Kleiner Hinweis, nächste Folge werde ich mit Linda diskutieren. Sie ist die Chefin von der Biogärtnerei Rohrer in Buchs. Und ich freue mich schon riesig auf den Austausch und wenn ihr wieder dabei seid. Johnny, wir gehen jetzt noch ein bisschen Skateboard fahren, okay?
Okay.
Auf geht's, schnappen wir das Brett.